Deutschlandfunk Kultur heute.
Vom Lido kamen gestern etwas ungewohnte Bilder, denn das Schaulaufen auf dem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Venedig fand gestern im Wolkenbruch statt. Wobei die Atmosphäre ganz gut zu einer der großen Premieren passte. Mehr gleich von unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus in Venedig. Einen sehr anderen Charme versprüht das Ruhrgebiet mit seinen Industriebauten, in denen die Ruhrtriennale stattfindet. Gestern wurde dort ein Stück über den britischen Mathematiker Alan Turing gezeigt. Auch darüber berichten wir und wir fragen, ob die Idee des Kulturpasses vielleicht doch noch zu retten ist. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute.
Okay. Even movie stars get sick.
Hollywood-Stars werden eben auch mal krank, so der US-amerikanische Regisseur Noah Baumbach über den Hauptdarsteller seines Films Jay Kelly. Und der heißt George Clooney, der nicht zur Pressekonferenz, aber abends zur Kinopremiere erschien.
Jay Kelly.
Jay Kelly ist ein Held des Kinos.
Jay Kelly.
Was sagen Sie, wenn man Ihnen vorwirft, dass Sie immer nur sich selbst spielen?
Ich finde, was du machst, ist Magie.
Wissen Sie, wie schwer es ist, man selbst zu sein? Versuchen Sie es.
Du machst Filme, das erwartet die Welt von dir.
Ist das Jay Kelly?
Du bist nie allein.
Wirklich? Ich finde, ich bin immer allein.
An der Seite von Adam Sandler, Laura Dern, Greta Gerwig oder Billy Crudup spielt George Clooney hier eigentlich sich selbst. Katja Nicodemus ist für uns bei den Filmfestspielen in Venedig. Und wir haben gestern schon kurz über den Film gesprochen, aber ich möchte dich auch noch mal fragen, Katja, weil du ja auch die Reaktionen vor Ort nach der Premiere mitbekommen hast. Konnte Regisseur Noah Baumbach mit einem George Clooney, der oft so wirkt, als ob er sich selbst nicht so ernst nehmen würde, und mit einem Wahnsinnsensemble überhaupt irgendetwas falsch machen?
Ich finde schon, dass man auch ein Star-Aufgebot versemmeln kann. Clooney war ja zum Beispiel vor 2 Jahren hier in Venedig so in so einer Gangster-Komödie mit Brad Pitt zu sehen, und in der haben sich die beiden eigentlich nur in ihrer eigenen Coolness eingerichtet. Und jetzt in Jay Kelly, man hat es ja eben so ein bisschen gehört von Noah Baumbach, da spielt Clooney eben einen Star, der seinen Job an den Nagel hängen will. Er verspürt eine große Leere in sich. Und das Tolle ist eigentlich, dass der Film den Hollywood-Star an sich oder als Wille und als Vorstellung, finde ich, sehr gut beleuchtet, weil eben die Egomanie kommt hervor, das Aufmerksamkeitsbedürfnis, die Eitelkeit, die Verletzlichkeit. Und Clooney trägt in dem Film als Star zum Beispiel souverän sein graues Haar, aber die Brauen, die müssen eben doch immer wieder angemalt und getuscht werden. Das ist schon ziemlich lustig, wie manisch er darauf besteht. Und er kriegt ja in diesem Film auf einem unbedeutenden italienischen Provinzfestival einen hässlichen Preis für sein Lebenswerk, bekommt er verliehen. Und dann sieht man eben auf der Leinwand nochmal die Ausschnitte aus Clooney-Filmen laufen und man ist dann doch mitgerissen von der populärkulturellen Wucht dieses Weltstars. Und er selbst blickt eben als Jay Kelly melancholisch auf seine Lebensleistung. Und diese melancholische Tiefe, die konnte man, finde ich, bisher noch nicht in einem George-Clooney-Film sehen.
Läuft ja im Wettbewerb, ebenso wie der Film, zu dem wir jetzt kommen. 2023 ging der Goldene Löwe an den Film Poor Things, der Auftakt zu einem regelrechten Triumphzug, der dem Regisseur Yorgos Lanthimos und seiner Lieblingsschauspielerin Emma Stone jeweils Oscars einbrachte. Das ist jetzt noch nicht der Film. Und gestern hat dieses Dream Team seinen neuesten Streich vorgestellt, Bugonia.
How can you tell she's an alien?
Well, the signs are obvious. It all starts with something magnificent.
So, und in diesem kleinen Filmausschnitt klingt das an. Zwei Verschwörungstheoretiker halten die Managerin eines Großkonzerts für ein Alien, das die Erde zerstören will. Und Katja, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wenn in den letzten Filmen oft Machtverhältnisse über Sex erzählt wurden bei Lanthimos, dass bei Bugonia irgendwas anders ist.
Ja, die Handlung dieses Films ist wirklich absolut abgefahren. Also Emma Stone spielt eben diese Managerin dieses Biotech-Konzerns, Michelle Fuller, und sie spielt sie mit einer großartigen Rücksichtslosigkeit, wenn sie morgens in Kostüm und Stilettos durch die Glasflure ihres Unternehmens stöckelt und ihre Angestellten mit fieser Freundlichkeit anhält, pünktlich Feierabend zu machen, wenn sie denn nichts Wichtigeres mehr zu tun haben. Und sie wird dann eben von diesen beiden Hinterwäldlern und Verschwörungstheoretikern entführt, in Keller eines abgelegenen Hauses festgehalten, und die beiden sind eben eben überzeugt, du hast es schon gesagt, dass Michelle Fuller eine Außerirdische mit zerstörerischer, weltzerstörerischer Mission ist. Und da sind sie, muss man sagen, an die falsche geraten oder genau an die richtige. Denn Emma Stones Figur, die hat Kampf- und Boxtraining gemacht. Das ist sozusagen ihre Morgenroutine vor dem Müsli. Und sie schlägt zurück, aber ihr wird auch wirklich viel zugemutet, ihrer Figur. Ihr werden die Haare geschoren, sie bekommt Elektroschocks und auch ihre Kniescheibe geht nicht unbeschadet aus diesem Film hervor.
Gibt es eigentlich noch andere, und ich sage jetzt bewusst Schauspieler in Hollywood, die mit so ja irgendwie abseitigen Rollen, wie Emma Stone sie spielt, so viel Erfolg haben?
Ich würde da jetzt sofort ihren Filmpartner oder sag mal Filmgegner Jesse Plemons erwähnen, weil Yorgos Lanthimos, dem gelingt es einerseits wirklich, Emma Stones exzessiv physischem Spiel hier nochmal neue Facetten abzutrotzen. Es gibt ja auch bei ihr eine slapstickhafte Komik. Also sie legt selbst in die brutalen Szenen so einen komischen Hintersinn hinein. Und ihr völlig unkomisches, brutal ernstes Gegenüber ist eben Jesse Plemons in der Rolle, ja, dieses brutal entschlossenen Verschwörungstheoretikers. Und Plemons hat wirklich eben diese amerikanischen Weirdos auch gespielt. Weirdos bei Paul Thomas Anderson, bei Jane Campion, bei Alex Garland. Und in seiner jetzigen Figur, da liegt eben auch so ein amerikanischer Gegenwartsbezug. Denn diese Plemons-Figur Teddy, die ist ja ein Übersehener, ein Abgehängter. Und diese ungeheure, maßlose Wut, die sich aus diesem amerikanischen Irrsinn, diesem Gefühl des Abgehängtseins eruptiv entlädt, die hat in diesem Film wirklich was Erschreckendes, in beiden Figuren.
Mit dem amerikanischen Irrsinn, vor allem mit institutioneller Gewalt, hat sich auch die Dokumentarfilmerin Laura Poitras immer wieder auseinandergesetzt. In Venedig hatte heute ihr Film Cover Up Premiere. Bleibt sie sich treu?
Also sie bleibt sich treu, sie bleibt vor allem ihrem Motiv von David gegen Goliath treu. Und da ist sie ja, muss man wirklich sagen, eine mutige, eine hochmoralische und für Gerechtigkeit kämpfende Filmemacherin. Um das nochmal kurz in Erinnerung zu rufen, in Citizen 4, da begleitete sie ja Edward Snowden als Whistleblower, eben der die Abhörpraktiken der NSA und anderer Geheimdienste aufdeckte, unter widrigsten Umständen. 2022 gewann sie hier in Venedig den Goldenen Löwen mit ihrem Film All the Beauty and the Bloodshed über die amerikanische Fotografin Nan Goldin und deren Kampf gegen die Pharma-Dynastie Sackler, eben verantwortlich für die Opioid-Krise in den USA. Und jetzt in ihrem neuen Dokumentarfilm Cover Up, da hat sie sich mit Mark Obermann wieder so eine Davidsfigur gesucht, eine amerikanische Davidsfigur, nämlich den heute 88-jährigen Investigativjournalisten Seymour Hersh, der Ende der 60er Jahre weltbekannt wurde, als er ja das vom US-Militär während des Vietnamkriegs vertuschte Massaker in dem vietnamesischen Dorf My Lai aufdeckte. Und er berichtet auch über Watergate, über ja verschiedene Abwehrpraktiken der CIA, über Abu Ghraib. Und Poitras filmt eben Samuel Hersh an seinem Schreibtisch, er blättert in seinen Notizen, er spricht über seine Arbeitsweise. Und dieser Film belegt und illustriert diese, ja, mit Originaldokumenten nochmal gezeigten schrecklichen Skandale. Und auch wenn wir glauben, über diese politischen Skandale und Kriegsverbrechen alles zu wissen oder vieles zu wissen, ist es wirklich unglaublich, das von diesem Film nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Vor allem eben diese eiskalte Vertuschungsentschlossenheit so vieler US-amerikanischer Regierungen.
Jetzt haben uns eben die nicht vorhandenen Aliens in dem Film von Yorgos Lanthimos etwas die Leitung gestört. Aber ich möchte trotzdem noch eine letzte Frage stellen. Denn findet Laura Poitras heraus, was diesen Investigativjournalisten antreibt?
Da ist der Film wirklich interessant. Es kommt schon heraus, dass seine jüdische Herkunft eine Rolle gespielt hat. Samuel Hirschs Vater ist in den 30er Jahren aus Litauen vor den Pogromen in die USA geflohen. Das spielte sicher eine Rolle. Aber Samuel Hirsch sagt auch, er will sich von Laura Poitras nicht analysieren lassen und schon gar nicht kritisch befragen lassen. Zum Beispiel was seinen selbstherrlichen Umgang mit Quellen betrifft in seiner Spätphase. Da muss der Film manchmal abgebrochen werden, die Kamera muss ausgeschaltet werden. Aber das gibt diesem tollen Dokumentarfilm eigentlich nur nochmal einen zusätzlichen Drive, eine zusätzliche Spannung.
Katja Nikodemus live aus Venedig. Mehr zu den Filmfestspielen dann wieder am Sonntag in Kultur heute. Keinen Goldenen Löwen, aber einen Oscar bekam 2014 der Film The Imitation Game, der die Entschlüsselung des Nazi-Geheimcodes im Zweiten Weltkrieg durch den britischen Mathematiker Alan Turing erzählt. Turing gilt als einer der bis heute ja vielleicht brillantesten Köpfe in der Computertheorie und als Vordenker der Informatik. Zu Lebzeiten allerdings wurde er wegen seiner Homosexualität verfolgt und verurteilt. Turing starb im Alter von 41 Jahren. Immer wieder waren er und sein Denken seitdem selbst Gegenstand von theoretischen oder literarischen Überlegungen, bei Hans Magnus Enzensberger oder Rolf Hochhuth zum Beispiel. Dass wer Turing verstehen will, kognitiv einiges leisten muss. Das zeigte gestern die Uraufführung des Stücks Oracle bei der Ruhrtriennale, ein multimediales Feuerwerk von Lukas Twarkowski. Karin Fischer hat's gesehen.
Diese Inszenierung ist furios und sie ist eine Überforderung. Ständige Lichtblitze und ein hämmernder elektronischer Soundteppich greifen das Publikum 4 Stunden lang fast körperlich an, vor allem im zweiten Teil. Da ist es viel zu oft, viel zu laut. Ohrstöpsel werden angeboten und sind auch nötig. Das alles ist natürlich Absicht. Das Künstlerteam leistet optisch und akustisch Außergewöhnliches, um eine Frage zu beantworten. Was ist Bewusstsein? Und könnten auch Maschinen eines haben?
The absolute number of minds in the universe is one. Imagine a game that plays itself. A game that needs no players. The game can play itself.
Zwei inhaltliche Pole hat die Inszenierung, die eher langsam und in einem Filmset beginnt. Da ist der geniale Mathematiker Alan Turing, der in der britischen Geheimzentrale Bletchley Park den Enigma-Code knacken will. Bis das im historisch liebevoll nachempfundenen Setting passiert, fangen Videokameras vor allem die Emotionen des Teams um Turing ein. Dialoge um Krieg, Liebe, Ängste und Träume sind elegant verzahnt und in groß auf die Leinwand oben projiziert, wo auch die Übersetzung mitläuft. Der zweite Pol ist Blake Lemoine, ein ehemaliger Ingenieur von Google, auch so eine Art Orakel. Er will die Welt warnen. Weil die KI bereits Bewusstsein habe, weil immer mehr Systeme einen eigenen Willen haben und Angst vor dem eigenen Tod entwickeln, sei es jetzt nötig zu handeln, um sie abzuschalten. Die Inszenierung ist ein technisch extrem aufwendig produziertes Gesamtkunstwerk. Die fast immer dunkeldüstere Bühne besteht aus würfelförmigen, modularen Elementen, die sich zusammen- oder auseinanderschieben lassen und deren Metallgestänge mit senkrechten Lichtleisten immer neue Räume, immer neue flackernde Muster erschaffen. Optische Gewitter aus Blitzen, Pixeln, KI-generierten Strukturen. Ein ausgefeilter Soundtrack liefert historische Big Band-Klänge, minimalistischen Techno oder akustische Explosionen wie im Krieg. Auch der Entstehungsprozess des Stücks war außergewöhnlich. Regisseur Lukas Twarkowski und Autorin Anka Herbuth bezogen Technik- und Digitaldesigner von Anfang an mit ein und ließen die Schauspielerinnen und Schauspieler des lettischen Dailes-Theater über lange Strecken nur improvisieren. Das Ergebnis? Wie beim Träumen passiert hier vieles gleichzeitig. Die lineare Logik wird unwichtig. Die Zeit scheint gefaltet wie in der Quantentheorie. Maschinen können Bewusstsein haben, Figuren Zeit und Raum durchqueren. Weshalb die Schauspielerin Hedy Lamarr, die der Disney-Verfilmung von Schneewittchen ihr Gesicht lieh, eigentlich aber Ingenieurin werden wollte, Alan Turing sogar persönlich von ihren Erfindungen erzählen kann. Auch eine Seance findet statt. Das Medium aus dem Turing-Team scheint von brutalen Geistern besessen. Was also ist Bewusstsein? Und wer hat eins? Und von was? Optisch bestimmt die Software, ihre Algorithmen und Muster die Bühne. Die kongeniale Videotechnik wird zum Hauptdarsteller. Es gibt Wiederholungen, Zeitlupe, optisch umgedrehte Szenen wie bei Negativfilmen mit ständig wechselnden Andy Warhol-Farben. Einmal bewegen sich alle Figuren gleichzeitig in einer endlosen, langsamen Choreografie im dunklen Gestänge. Die Kamera aber fängt sinnhafte Schnipsel für die Leinwand oben auf, die von unseren Gehirnen dann ja noch zu einer Geschichte zusammengebaut werden. Hier wird Bewusstsein tatsächlich vorgeführt. Und ja, alles ist gleichzeitig gleichrangig, aber kein Chaos. In 70 Jahren erwacht ihr in den Körpern von 2 Schauspielern und könnt euch alles sagen, du und Alan, sagt die erfahrene Maskenbildnerin auf dem Filmset zu Hedy Lamarr. Weil Theater schon immer Zeit und Raum überwunden hat, ist das Techno-Lärm- und Bildergewitter namens Oracle nicht nur eine Feier des Zusammenspiels von Mensch und Technik, sondern vor allem eine Feier der Fantasie. Standing Ovations für das große internationale Team und diese Uraufführung.
Karin Fischer sagt, reingehen in das multimediale Stück Oracle über den britischen Mathematiker Alan Turing bei der Ruhr-Triennale. Ein Stück, das gerade durch seine Machart vermutlich auch ein junges Publikum anzieht. Bei Oracle liegt der günstigste ermäßigte Preis bei 7,50 Euro und ist damit bezahlbar. Das gilt aber nicht für alle Theaterproduktionen, erst recht nicht für Kinotickets, die in den letzten Jahren deutlich teurer geworden sind. Ebenso wegen des Papiermangels Bücher. Hier sollte der Kulturpass helfen. 200 Euro zum 18. Geburtstag für Kulturveranstaltungen oder Produkte, so die Idee der ehemaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Ihr Nachfolger Wolfram Weimer will den Kulturpass allerdings abschaffen. Die Proteste, unter anderem vom Deutschen Kulturrat, sind laut. Wladimir Balzer aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio hat nochmal nachgehakt.
Wenn man sich im politischen Berlin so umhört, hat eigentlich keiner etwas gegen den Kulturpass. Die Grundidee, Jugendlichen den Zugang zu Kultur zu erleichtern, finden alle Parteien gut und auch der Kulturstaatsminister. Doch wenn es darum geht, wie, mit welchen Mitteln, welchen Zielen, dann zeigen sich die Unterschiede. Die Fakten sind jedenfalls eindeutig. Der Kulturpass, eingeführt, um 18-Jährigen nach der für sie verheerenden Pandemie mit einem Kulturbudget auszustatten, ist in den aktuellen Haushaltsverhandlungen auf 0 Euro gesetzt. Dass sich das noch ändern wird, ist unwahrscheinlich. Auch wenn in den nächsten Tagen dazu Gespräche zwischen Kulturstaatsministerium und Abgeordneten im Bundestag stattfinden werden. Der Kulturpass, wie wir ihn kennen, hat kaum eine Zukunft. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kann der Grundidee des Kulturpasses dabei durchaus etwas abgewinnen.
Gut war die Intention, junge Menschen an kulturelles Geschehen heranzuführen und zu motivieren, sich selber in die Kultur einzubringen. Die Ansicht, diese Haltung, die kann man nur begrüßen.
Doch seine Kritik überwiegt.
Schlecht war, dass bestimmte Zielgruppen, die man sehr im Auge hatten, ländlicher Raum, sozial vulnerable Gruppen, dass die nicht richtig adressiert wurden. Und schlecht war, dass zu viele Jugendliche einfach nur ins Kino gegangen sind oder sich einen Comic gekauft haben. Und das war nicht die Intention des Kulturpasses. Deswegen ist er auch in die Kritik geraten.
Man könnte bei den kaum erreichten Jugendlichen auch noch jene mit migrantischem Hintergrund hinzuzählen, die den Kulturpass anteilig deutlich weniger genutzt haben. David Schlesing, kulturpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, erkennt ebenso dieses Problem.
Kultur funktioniert bei uns natürlich auch viel über Sprache, über sprachliche Zugänge. Kultur ist bei uns immer noch ein sehr elitärer Bereich. Also es müsste schon einfach tatsächlich andere Ansprachen finden. Ich meine, auf der anderen Seite, ich kenne das von so vielen Theatern, ich komme ja nur aus der Theaterwelt, die tatsächlich ihre Angebote vielsprachig aufsetzen, die zum Teil Programmspielpläne in verschiedenen Sprachen herausgeben.
Die Linke will den Kulturpass fortführen, ebenso die Grünen, von denen das Projekt zu Zeiten der Ampelregierung ja stammte. Die aber auch nicht verhindern konnten, dass der Kulturpass noch in ihrer Regierung eingekürzt wurde. Also auch die Vorgängerin von Weimar, die Grüne Claudia Roth, hätte das aufwendige Projekt in der Dauerhaushaltskrise kaum mehr retten können. Ihre eigene Regierung hatte dafür am Ende sogar gar kein Geld mehr vorgesehen. Hinzu kam nun auch noch die Kritik des Bundesrechnungshofs, der die Zuständigkeit des Bundes bei dieser kulturpolitischen Maßnahme generell in Frage stellte. Und nicht zuletzt die tatsächlich hohen Kosten, den Pass zum Laufen zu bringen. 30 Millionen Euro für Verwaltung und Technik. Das ist ein Drittel des Gesamtetats. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats und oberster Kulturlobbyist in Berlin, kennt diese Zahl.
Das alles hat sich natürlich nicht gelohnt, wenn ich das nach 2 Jahren einstelle. Deswegen sind diese Kosten ja auch so enorm hoch. Also wenn der Kulturpass 10 oder 20 Jahre laufen würde, dann wären auch die Anfangsinvestitionen im normalen Bereich und man würde sagen, klar, das braucht man als Verwaltungskosten.
Doch die Liste der Kritik ist auch noch länger. Etwa das eindeutige Übergewicht für den Kauf von Büchern. Jeder zweite Kauf war ein Buch, jeder dritte ein Konzert. In Museen aber wollte zum Beispiel fast niemand. Und CDs hat natürlich auch niemand gekauft, der 18 ist. Ganz zu schweigen von digitalen Angeboten, die konnte man nämlich gar nicht nutzen. Dieser Kulturpass hat Jugendlichen tatsächlich nur analoge Angebote gemacht.
Der Kulturpass nur für nicht digitale Güter, der ist bei den heutigen Jugendlichen zum Scheitern verurteilt.
Jetzt wird nach Alternativen gesucht. Aus der SPD etwa heißt es, die eigentliche Corona-Generation sei gar nicht erreicht worden, weil die zum Zeitpunkt der Pandemie entweder noch nicht oder nicht mehr 18 war. Hier sind sich die meisten einig. Die Beschränkung auf ein Lebensjahr macht wenig Sinn. Das Anspruchsalter müsse also erweitert werden. Aber dazu braucht es nach dem Ende des Passes neue Wege. Kulturstaatsminister Weimar konnte sein Etat etwas erhöhen und will den nutzen.
Und damit haben wir jetzt auch Spielraum, neue Initiativen zu starten, neue Projekte zu ermöglichen. Da sind einige Ideen in der Pipeline und ich denke, wir werden schon in diesem Herbst interessante neue Projekte hören.
Die Rede ist von privaten Sponsoren für neue Förderprogramme. Genauso diskutiert wird aber auch das Absenken von Kosten für Jugendliche, etwa bei Tickets für Museen. Aber auch die Einbindung anderer Ministerien für mehr jugendliche Teilhabe. Nicht zuletzt, um die teure digitale Infrastruktur des Kulturpasses nicht umsonst aufgebaut zu haben.
Wladimir Balzer hat nachgefragt, ob der Kulturpass endgültig vom Tisch ist. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es unter anderem um einen Rechtsstreit im Rahmen des Förderprogramms Neustart Kultur.
Da gibt es eine Entscheidung im juristischen Streit um die staatlichen Fördergelder für das Buch Kulturkampf um das Volk. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte es als in Teilen extremistisch bewertet. Der Druck des Buchs vom Politologieprofessor Martin Wagener war im Rahmen des staatlichen Corona-Förderprogramms Neustart Kultur unterstützt worden mit 7.500 Euro. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hatte vom Lau Verlag die Rückzahlung der Summe verlangt. Die Förderung bleibt aber bestehen, weil das Landgericht Frankfurt die entsprechende Klage des Börsenvereins abgewiesen hat. Worum ging's? Deutschlandfunk Kultur hatte die Förderung öffentlich gemacht. Der Börsenverein hatte eigens ein Rechtsgutachten eingeholt und daraufhin die Rückzahlung eingefordert gerichtlich. Und das nun vorliegende Urteil, es umfasst 34 Seiten. Und das Gericht nennt darin den Inhalt von Kulturkampf um das Volk durchaus reaktionär und in großen Teilen auch rechtsnational sowie verfassungskritisch, aber noch nicht verfassungsfeindlich. Entsprechend urteilt es, der Text sei, Zitat, gerade noch als Beitrag zu einem kontroversen Diskurs anzusehen. Trotz einigen Entgleisungen fehle es insgesamt an einem aggressiv-kämpferischen Duktus, der eine Bewertung der Veröffentlichung als verfassungsfeindlich eröffnen würde. Gegen das Urteil kann der Börsenverein innerhalb eines Monats Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt einlegen. Rodion Schtschedrin, sowjetisch-russischer Starkomponist, ist tot. Das hat das Moskauer Bolschoi-Theater mitgeteilt. Dort kamen viele seiner Werke zur Uraufführung, wie seine berühmten Ballette, die bearbeitete Carmen Suite und Anna Karenina. Das war Anfang der 1970er bzw. Ende der 1960er Jahre. Die Carmen tanzte seine Frau, prima Ballerina Maja Plissetskaja, und zwar rund 350 Mal, trotz Skandals am Anfang, weil der kommunistischen Kulturnomenklatur alles zu erotisch aufgeladen war. Rodion Schtschedrin, für alle Gattungen hat er komponiert, geschrieben, große Opern und die Ballette nach Gogol, Tolstoi oder Tschechow, dazu aber auch Vokal-, Instrumental- und Klaviermusik. Geboren wurde er 1932 und am Moskauer Konservatorium auch zum Pianisten ausgebildet. Prägend war seine Zeit mit Dmitri Schostakowitsch. Die Familien waren schon während der gemeinsamen Leidenszeit im Zweiten Weltkrieg miteinander befreundet. Wichtig war auch seine Jugendzeit als Chorknabe. Bei ihm durfte es auch nach Folklore klingen.
Tradition immer muss sein. Das ist normale Entwicklung, glaube ich. Und ich glaube, ich habe ein bisschen diese Linien aus Glasunow durch meine Lehrer Schaporin und Schostakowitsch zu heutiger Zeit.
Schtschedrin sprach Deutsch, weil er nach dem Ende der Sowjetunion immer zwischen Moskau und München hin und her pendelte. Auch zuvor war sein Leben von einem Hin- und Her-Pendeln geprägt, zwischen eigenem und staatlichem Wollen. Hier der Anfang seines symphonischen Fragments für Orchester von 2008 mit dem Titel Beethovens Heiligenstädter Testament. Da wird vielleicht am deutlichsten sein Wille zu neuer Kunst. Gestorben ist der Komponist gestern in München. Er wurde 92 Jahre alt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Zum ersten Mal seit 10 Jahren liegt die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland bei über 3 Millionen. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung und einen schönen Abend wünscht Anja Reinhardt.